Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, das Thema heißt, am heutigen Feste der Märtyrer, Fanatiker oder Vorbilder? Schauen wir zunächst einmal den Märtyrer an. Wie ist er zu verstehen? Als die Namen nicht gekannt waren, der vier, um die es sich heute handelt, nannte man sich schlechthin die Gekrönten. Ein unerhört treffendes Wort. Märtyrer sind Gekrönte. Der Gekrönte ist ein in Ehren erhobener, ein Herrschender, ein Herr, eine Frau, eine Jungfrau, ein König, eine Königin. Märtyrer sind Könige und Königinnen. Und dazu bist du, bin ich, in der Tat getauft und gefirmt, dass wir Königinnen und Könige seien, Herren und Herrinnen. Das hört sich vielleicht im ersten Atemzuge nach falschem Stolz beziehungsweise nach Hochmut an. Aber das wäre eine falsche Vorstellung. Ich sage mit Absicht falscher Stolz. Falscher Stolz ist Hochmut. Es gibt aber auch den guten, den demütigen Stolz, meine lieben Brüder und Schwestern. Das heilige Selbstbewusstsein im Herrn, denn wir sind ja hineingenommen in die Gottheit. Wir haben Teil an der göttlichen Natur, was so oft vergessen wird, viel zu oft. Man möchte sich manchmal an den Kopf greifen, wie wenige Menschen daran denken, dass sie das göttliche Leben haben, dass sie in ihrem Ich, in ihrem Geistwesen, also in ihrem eigentlichen Sein, eine göttliche Beschaffenheit besitzen. Wir sind eben nicht mehr seit der Taufe, seitdem wir hineingetaucht sind in Christus und damit in die Dreifaltigkeit. Wir sind nicht mehr bloße Menschen. Wir sind göttliche Wesen geworden. Unser Geist hat eine göttliche Eigenschaft bekommen. Hineingetaucht in Gott, sind wir mit Gott verwandt, Gott ähnlich. Das Leben Gottes ist in uns und die Fähigkeit zu denken, zu wissen und zu wollen, was Gott denkt, weiß und will. Das heißt glauben, hoffen, lieben, göttliche Fähigkeiten, die wir einüben, die wir entfalten sollen. Mehr noch, wir sind Gefirmte, das heißt, so stark hineingetaucht in den Gottmenschen, in den menschgewordenen Gottsohn, dass wir vom Vater den Heiligen Geist zugehaucht bekommen und ihn zurückhauchen im Sohne zum Vater und hinein in die Welt. Unser Dasein ist also über das Irdische weit erhoben. Wir stehen mit unserem Kopf über dem Wasserspiegel irdischen Lebens, irdischer Hoffnung und irdischer Erwartung. Mit anderen Worten, wir sind eigentlich in dem, was wir wirklich sind, überhaupt nicht zu verletzen, überhaupt nicht anzugreifen und auch nicht zu töten. Das, was du eigentlich bist, das wird von keiner Granate und von keiner Gewehrkugel, von keinem Schwert und von keinem Henkerbeil und Henkerstrick erreicht, von keinem bösen Wort und keiner Beleidigung und keiner Erniedrigung. Das ist das Herrliche. Du und ich, wir sind durch nichts von der Welt her zu erreichen. Wir werden nicht begriffen von der Welt. Wir begreifen die Welt, aber die Welt begreift nicht dich und nicht mich, weil du und ich nach den Worten des heiligen Paulus auf der Höhe stehen, von der aus wir alles beurteilen können und alles überschauen, einordnen, deuten, ohne von irgendeinem anderen beurteilt, verurteilt, gedeutet, eingeordnet werden zu können. Dieses Wissen, dieses starke Wissen gibt uns eine unbändige Freude und ein gewaltiges Selbstbewusstsein im Zeichen der Demut. Jetzt könnte jemand einwenden, ja, ich hätte ja gerne dieses Selbstbewusstsein auch und diesen freudigen, demütigen Stolz, aber leider erlebe ich mich immer wieder in Sünde, immer wieder versage ich. Wie kann ich da Selbstbewusstsein haben? Das ist es ja eben. Ich redete von demütigem Selbstbewusstsein und nicht von hochmütigem. Würde sich, könnte sich unser Selbstbewusstsein ableiten von dem, was du und ich fertigbringen, was uns gelingt? O weh, dann wären wir verloren. Und diejenigen, die meinen, sie könnten ihr Haupt hochtragen aufgrund eigener Leistung, sind Pharisäer in einem bösen Irrtum befangen. Nein, unser Stolz, unser Selbstbewusstsein gründet nicht in dem, was du und ich tun, sondern was er tut, in seinem Erbarmen. Dadurch, dass seine Kraft und Herrlichkeit durch meine Armseligkeit und Sündigkeit hindurch wirkt, dadurch bin ich der, der ich bin, in seinem Erbarmen, in seiner Gnade, in dem, was ich umsonst erhalte, ohne mein Verdienst, gegen mein Verdienst, in dem bin ich, was ich bin, wie der heilige Paulus sagt. In ihm bin ich, durch ihn bin ich, was ich bin. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ein neues, höheres Ich habe ich umsonst erhalten. Es ist das Erbarmen selber, und im Zeichen dieses Erbarmens hebe ich mein Haupt hoch, unangreifbar, frei und froh. Und wenn Millionen mich hassen, mich verachten, gegen mich stehen, mich verleumden, mir Schlechtes nachsagen, mich schlecht machen, mich vor der Welt blamieren, freut euch und frohlocket, groß ist euer Lohn im Himmel. Das heißt jetzt schon, denn jetzt schon sind wir ja im Himmel, und der Himmel ist in dir und in mir, wie Angelo Silesio sagt. Das, was wir meinen, wenn wir irreführend sagen, wir werden in den Himmel kommen, wir sind ja längst drin durch Taufe und durch Firmung. Damit ist gemeint, wir werden, wie jetzt schon in unserer Schwachheit, im grauen Tage wirkende Herrlichkeit spüren, merken, genießen, erfahren, wenn einmal der Leib von uns abgefallen ist. Und der Himmel ist das Allernächste, was wir uns nur vorstellen können. Unvorstellbar nahe, in uns, nicht irgendwo über Wolken und Sternen. wir dürfen uns den Himmel nicht vorstellen als etwas, was mit Wolken und Sternen und Sonnen zu tun hat. Es gibt zwei Begriffe für ein und dasselbe Wort, ähnlich wie das eine Wort Schimmel zwei Begriffe hat. Einmal der weiße Pilz auf dem Gelee und dann das weiße Ross, und zwei ganz verschiedene Dinge. Beides wird mit dem Wort Schimmel bezeichnet. Ebenso Himmel und Himmel. Einmal das hier oben, wo es blau ist oder wo Wolken ziehen, wo die Sonne scheint oder der Mond in die Sterne. Das ist der eine Begriff vom Himmel. Der andere Begriff vom Himmel ist etwas ganz anderes. Das ist das innergöttliche, dreifaltige Leben, in dem wir schon drin sind. Und das in dir und mir, in deiner und meiner Schwäche und Armseligkeit, im Erbarmen, im Dennoch zur Entfaltung kommt. Deshalb, mitten in unserer Sünde, sind wir uns seines Erbarmens umso sicherer, weil wir sündigen. Denn die Sünde lockt das Erbarmen herbei, und das ist unsere Erlösung, unsere Freiheit und unser Friede. Sehen Sie, wenn wir das alles wissen, werden wir glücklich. Dann erwarten wir nichts mehr von dieser Innenwelt. Man erlebt es doch so oft, gerade als Seelsorger, von solchen, die im Ernst redlich sich um Frömmigkeit bemühen, dass ihr wirrer Sinn allzu stark aufs Innerirdische gerichtet ist. Sie klagen über ihre Einsamkeit. Sie erwarten vom anderen Menschen, dass er sie versteht. Sie halten Ausschau nach anderen, um sich ihr Herz ausschütten zu können, ohne zu bedenken, dass kein Mensch, wie ich gestern Abend sagte, sie in Wahrheit versteht, ja, sich auch voll und ganz für sie interessieren kann, nicht einmal der Allernächststehende und Liebendste. Erwarten wir gar nichts von irgendeinem Menschen, dass er sich für dich oder für mich interessiert. Es gibt nur einen, der selber das unendliche Interesse für dich ist. Das ist der Allmächtige, der Menschgewordene. Er ist für dich entflammt. Er ist der Einzige, der dich versteht, der deine Einsamkeit durchspricht. Und wenn du allein bist, bist du am wenigsten einsam, weil er und mit ihm die Heerscharen der Liebenden dich umgeben und ich verstehen. Das zu wissen, macht zum Herrn über das Schicksal, auch zum Herrn über den Tod. Der Märtyrer gibt Zeugnis davon ab, dass er selber vom Tod nicht erreicht werden kann, dass er einen Schatz besitzt, an den die Mörder nicht herankommen. Kein Beleidiger, kein Schänder. Niemand kann kratzen an dem, nicht einmal erreichen das, was ich in Wahrheit bin. Das währet ewig, und zwar in Kraft und Macht, in Wonne und Herrlichkeit. Und wer mir den Leib nimmt, öffnet mir ja das Tor zur Erfahrung, zum Genuss, zum Atmen, zum kosenden Erleben und Lieben und Loben. Alles dessen, was jetzt schon in mir ist. Also gelobt sei, der mir den körperlichen Tod beibringt, denn er setzt frei alle Geistesorgane, Geistesohren, Geistesaugen, die dann aufgehen, wenn der Körper von mir abfällt. Kann mir Herrlicheres geschehen als der Leibestod? Wenn ich wirklich mit allen Fiebern und Sehnen und Nerven und Fasern meines Daseins mich ausrichte auf die Herrlichkeit, für die ich bestimmt bin. Gelobt sei der, der da kommt, um alles Flüchtige und Vergängliche, Vergehende und Verwehende mir zu nehmen, damit ich frei werde für mich selbst. Darum hasse ich auch nicht meinen Peinigern. Tut er doch das, was mir im Letzten nur zum Allerbesten gereicht. Das ist der Märtyrer, Vorbild nicht nur, sondern Inbegriff des von Christus erfüllten, auserwählten, erhobenen, erneuerten Menschen. Und das bist du doch, und das bin ich doch. Also, welcher Grund zur Freude, welcher Erhabenheit über den Tod. Herr ist und Herrin, wer sich diese seine Überzeugung und dieses sein Sein durch nichts abkaufen lässt, durch gar nichts, nicht von der Meinung der Mehrheit, nicht von der Meinung der Masse, von keiner Freundschaft, von keiner Gemütlichkeit, von keiner sich aufdrängenden Behaglichkeit, durch gar nichts, durch keine Drohung, durch keine Qual und durch keinen Mord, durch nichts lasse ich mir abkaufen, das, was ich bin und was der Inbegriff meines Lebens, meiner Freude und meines Selbstbewusstseins ist. Und wenn die Welt von Teufel wären, und wenn wirklich alle Milliarden gegen mich stünden, ich bin ich in Christus. Und das macht mich mächtiger als alle Heerscharen der Engel, die mir ja dann dienen, macht mich zum Herrn, vor dem die Dämonen erschrecken. Macht mich zum wirklichen Sieger über Tod und Sünde. Kraft seines Erbarmens, das ist der Märtyrer. Man betrachte nur den Herrn selber, unser angebetetes Leben, unser Ein und All, der Inbegriff unserer Liebe und unseres Lebens, unser Stehen und Fallen und Leben und Sterben und Aufstehen und Liegen. Alles ist uns doch Christus, der Eine, der Wunderbare, der Geliebte der Seele. Ich bin ganz meinem Geliebten und der Geliebte ist mein, er, der auf Liliendriften weidet. Schauen wir ihn uns an, wie er gepeinigt wird, getreten, geschunden, gehöhnt, zerschlagen, eine einzige Wunde. Ihm bleibt nichts erspart. So wie er leidet, kann kein Mensch und konnte nie je ein Mensch leiden. Aber er schweigt, er wimmert nicht. Hoch erhobenen Hauptes bleibt er der König der Könige mitten in Qual und Leid. Und so sind die Märtyrer in die Arena gegangen, ekstatisch schon hinausgehoben über alles innerweltliche, über alles irdische Leben, mit einer brennenden Sehnsucht, zermalmt zu werden von den Zähnen der Bestien, wie es der heilige Ignatius von Antiochien schreibt, brennend, sehnsüchtig, verlangend nach diesem herrlichen Brautbett des Martyriums, um sich da restlos zu vermählen und die Hochzeit zu feiern mit dem Ewigen. Er beschwört die Brüder in Rom, die Begnadigung erlangen wollen für ihn beim Kaiser. Lasst ab von diesem Ersuchen. Gönnt mir doch das höchste Glück. Der Bestien malmende Zähne sollen mich mahlen, denn ich bin Weizen Christi. Aber durch dieses Gemahlen werden will ich reines Brot des Christus werden. Und an anderer Stelle schreibt er, schön ist es, unterzugehen in Christus, um in ihm aufzugehen. Das ist das ekstatische, große, freie, herrlich-herrische Leben der Märtyrer, der Gekrönten, der Könige. Wer ist damit gemeint? Wer ist zum Märtyrer bestimmt? Du musst deswegen keinen leiblichen, gewaltsamen Tod erleiden. Du musst deshalb keinen Mörder finden. Aber du musst so frei und lachend aller Not, aller Verleumdung, aller Beleidigung, Verdächtigung, Spotten, dass du liebend und siegreich über allem stehst. Der Siegende und der Liebende ist ein und derselbe, denn der Herr ist der Allumfassende und der Bergende. Beim Anblick einer Persönlichkeit, die ihrer sicher ist im Erbarmen, dieser Anblick ist mir die höchste Freude und reißt mich aus der tiefsten Niedergeschlagenheit. Wer ist also zum Märtyrer berufen? Du und ich. Dieses Thema der Freude stehe leuchtend über diesem Tag, wie über dem Morgen des Christentums leuchtend das Beispiel der herrlichen Märtyrer steht. Amen.